Wir wollen uns nun mit etwas anderem befassen, und zwar mit den Fragen, die Heidi, als sie sich für die Nachfolge Jesu entschied, mit denen sie dann am meisten konfrontiert wurde. Wenn die Leute hören, dass jemand Adventist wird, dann beginnen sie sofort mit dem Sabbat. Wie wenn den Adventisten der Sabbat das Wichtigste wäre. Ich glaube, es ist nicht nötig, in unserem Kreis hier zu sagen, dass für uns das vierte Gebot nicht mehr und nicht weniger Bedeutung hat als irgendeines der anderen 10 Gebote. Es ist auch nicht nötig, lange darüber zu reden, dass kein Mensch durch Werke selig wird, sondern nur durch die Erlösung, welche durch Jesum geschehen ist. Dieses Thema wird ja in unseren Versammlungen immer wieder sehr stark betont. Aus all den Texten, die darüber reden, wollen wir nur deren 3 lesen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann streicht euch diese 3 Texte in eurer Bibel ganz kräftig an. Den ersten Text lesen wir in Galater 2 und da den Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum, so glauben wir auch an Christum Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Ich glaube, da haben wir uns einen wichtigen Text. Merken wir uns aber gerade auch noch, was im nächsten Vers, im Vers 17 steht. Sollten wir aber, die das suchen, durch Christum gerecht zu werden, auch selbst als Sünder erfunden werden? So wäre Christus ein Sündendiener. Das sei ferne. Wir könnten auch lesen, sollten wir aber, die das suchen, durch Christum gerecht zu werden, auch selbst als Übertreter der 10 Gebote erfunden werden? Das sei ferne. Oder wir könnten auch lesen, als Lügner erfunden werden, als Ehebrecher erfunden werden, als solche, die den Sabbat entheiligen, erfunden werden, die den Namen Gottes missbrauchen, als Diebe, das sei ferne. Wir streichen uns den Vers 16 gut an, aber auch den Vers 17. Da haben wir die Antwort. Der Apostel Paulus hat das geschrieben, dass er ja nicht falsch verstanden wird. Nun schlagen wir den nächsten Brief auf, Epheser Kapitel 2, und da lesen wir Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühme. Auch hier wieder ganz deutlich. Aber auch hier müssen wir uns wiederum merken, was vorher und nachher steht. Vers 4 bis 6. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Also vorher waren die Epheser tot in der Übertretung der Gebote in den Sünden. Vers 6, und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christo Jesu, auf dass er erzeigte in den zukünftigen Zeiten den unüberschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Er hat uns ins himmlische Wesen gesetzt. Zuerst hat er uns aus der Sünde, aus der Übertretung herausgerissen und ins himmlische Wesen gesetzt, mit dem Himmel in Übereinstimmung gebracht. Vers 10: Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind also geschaffen zu guten Werken. Wir werden nicht durch gute Werke selig, aber wenn wir Jesus aufnehmen, werden die guten Werke oder zum Beispiel auch das Halten der Gebote etwas Selbstverständliches. Dazu gibt er uns dann eben die Kraft. Er wandelt uns um, dass wir ihm ähnlich werden. Die dritte Stelle, vielleicht die bekannteste, ist Römer 3. Und da lesen wir Vers 23 und 24. Streicht euch doch auch diese Texte jetzt an. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Und dann Vers 27 und 28. Wo bleibt nun der Ruhm? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch der Werke Gesetz? Nicht also, sondern durch des Glaubens Gesetz. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Haben wir das gut gehört? Aber jetzt achten wir gut. Der Apostel weiß ganz genau, dass ihm die Juden nach diesen Aussagen den Strick drehen könnten, indem sie sagen, Paulus hätte gesagt, dass die 10 Gebote nicht mehr gültig seien. Darum schließt er Römer 3 ab mit Vers 31. Und den Vers streichen wir uns auch an und merken uns auch gut. Wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Haben wir das gut verstanden? Halten wir also fest, wir werden nicht selig, weil wir die Gebote halten. Wenn wir sie aber wissentlich und mutwillig übertreten, dann beweisen wir damit, dass wir unser Leben noch nicht völlig Jesus übergeben haben. Das Halten der Gebote ist einfach eine natürliche Frucht der Verbindung mit Jesus. Wenn jemand mich wissentlich anlügt oder bestiehlt, dann glaube ich ihm nicht, dass Jesus in seinem Herzen wohnt. Und wenn dieser Mensch noch so viel von Jesus spricht, durch Jesu Gnade wollen wir mehr und mehr in sein Bild, werden wir mehr und mehr in sein Bild umgewandelt. Er ist es, der in uns das Wollen und Vollbringen schenkt. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Erfüllt heißt nicht, wie viele sagen, für uns erfüllt, damit wir es nicht mehr müssen. Schlagen wir einmal eine Stelle auf, die immer wieder angeführt wird. Matthäus 5, Vers 17 bis 19. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Haben wir gut gehört? Er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Er ist nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüttel vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Ich habe schon gehört, dass Leute gesagt haben, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich, das ist mir egal, Ob ich dort der Kleinste heiße, wichtig ist nur, dass ich im Himmelreich bin. Bedeutet dann im Himmelreich heißen dasselbe wie im Himmelreich sein? Im Himmelreich groß oder klein heißen ist etwas ganz anderes als im Himmelreich sein. Wenn ich in Amerika als großer Mann oder als kleiner Mann angesehen werde, dann bedeutet das noch nicht, dass ich in Amerika bin. Nun haben wir gehört im Vers 17, sondern zu erfüllen, dass er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Schreibt hier, unterstreicht das Wort erfüllen und schreibt am Rande hin Matthäus 3, Vers 15. Dort kommt das Wort erfüllen auch vor und zeigt uns ganz deutlich, was erfüllen heißt. Ich lese 3, Vers 15. Also Vers 13. Zu der Zeit kam Jesus an den Jordan, dass er sich taufen ließe von Johannes dem Täufer. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf wohl, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt also sein. Also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu und da Jesus getauft ward, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Was heißt erfüllen? Jesus musste sich auch taufen lassen, weil er eben das Gesetz erfüllen musste und alle Gerechtigkeit erfüllen musste. Heißt es nun, weil Jesus getauft wurde, dass wir uns nicht mehr taufen lassen müssen? Weil Jesus nie gelogen hat, dass wir lügen dürfen? Und so weiter. Hätte Jesus das Gesetz nicht erfüllt, wäre er ein Sünder gewesen und hätte uns nicht erlösen können. Das Werk, das Jesus in uns tut, ist, dass er uns hilft, ihm, der das Gesetz vollständig gehalten hat, immer ähnlicher zu werden. Aus eigener Kraft kann es der Mensch nicht. Der Mensch kann nur sein Herz öffnen und Jesus in sich wirken lassen. Immer wieder begegnet man zwei Extremen. Die einen wollen alles mit eigener Kraft tun und die anderen legen die Hände in den Schoß und warten, bis Gott etwas tut. In diesem Zusammenhang erinnere ich an einige Bibelstellen. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Jesus sagt, ringet danach. Der Apostel Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Er ermutigt uns, richtig zu kämpfen. Es gibt einen ganzen Abschnitt im Neuen Testament. Richtig ist, wenn die menschliche Kraft sich mit der göttlichen verbindet. Der Mensch muss sich immer bewusst sein, dass er durch die Sünde nicht imstande ist, das Ziel zu erreichen. Wenn er aber die göttliche Kraft beansprucht, dann wird er wachsen und Jesus ähnlicher werden. Und weil er die göttliche Kraft beansprucht hat, wird ihm das, was er im Leben nicht erreicht hat, noch zusätzlich geschenkt. Aus Liebe kam Jesus in diese Welt und so gilt vor Gott nur das, was auch wir aus Dankbarkeit und Liebe zu Jesus tun. Nun, wir können uns gut merken, was in Matthäus 5, Vers 17 bis 19 in der Bergpredigt steht. Und so wollen wir in Matthäus 15, Vers 19 einen Text an den Rand schreiben. Und dann schreiben wir eine ganze Kette von Texten, also eine kurze nur, aber eine Kette von Texten in unsere Bibel hinein. Es sind Texte, die uns zeigen, dass der Gehorsam nur richtig ist, wenn er mit Liebe und aus Liebe zu Jesus geschieht. Also, Bei Matthäus 5, Vers 19 schreiben wir hin, Johannes 14, Vers 15. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Bei Vers 15 schreiben wir dahin, Johannes 14, Vers 15 schreiben wir hin, V, also Vers 21 bis 24, im gleichen Kapitel. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde mich ihm offenbaren. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also wenn wir ihn lieben und sein Wort halten, uns nach den Geboten ausrichten, dann kommt Jesus und der Vater und machen in unseren Herzen Wohnung. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Bei Vers 24 schreiben wir hin, 15 Vers 10 bis 10 und 14. Also auch Johannes 15, Vers 10 und 14. So ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte, und bleibe in seiner Liebe. Und jetzt Vers 14. Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Und jetzt hier in Johannes 15, Vers 14, schreiben wir hin, 1. Johannes 2, Vers 3 und 4. Und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten. Und jetzt kommt ein ganz hartes Wort. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in solchem ist keine Wahrheit. Hier bei 1. Johannes 2, Vers 3 und 4 schreiben wir auf 3, Vers 22. Und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen, denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm gefällig ist. Und hier bei dieser Stelle, beim 3, Vers 22, schreiben wir auf 5, Vers 2 und 3, also auch 1. Johannes 5, Vers 2 und 3. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind schwer. Habe ich richtig gelesen? Habt ihr gut gemerkt? Und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, wird es ihm eine Freude, die Gebote zu halten. Wenn er es aus Liebe zu Jesus tut, dann sind sie nicht mehr schwer. Dann wird es eine Freude, nach dem Willen Gottes zu fragen und in seinen Wegen zu wandeln. Seit Jesus auf dieser Welt gelebt hat, brauchen wir die 10 Gebote eigentlich nicht mehr. In den 10 Geboten hat uns Gott sein Wesen dargestellt. Durch das Leben Jesu wurde das, was Gott mit eigener Hand zur Zeit Moses auf die steinernen Tafeln schrieb, lebendig dargestellt. Jesus hat nie ein Gebot übertreten, darum können wir auf ihn sehen und sehen dasselbe wie in den 10 Geboten. Was war Jesu treibende Kraft, die Gebote zu halten? Die Liebe zum Vater. Er hat sie nicht aus Berechnung gehalten, sondern aus Liebe. Er hat sie nicht aus eigener Kraft gehalten, sondern in Verbindung mit dem Vater. Die Versuchung in der Wüste und ganz besonders auch Gethsemane zeigen uns, dass Jesus auch seinen Teil dazu beitragen musste. Seine eigene Anstrengung vereint mit der göttlichen Kraft verhalf Jesus zum Sieg. Die 10 Gebote sind nach der Bibel und auch nach vielen Erklärungen nichts anderes als ein Spiegel. Und dazu schlagen wir Jakobus 1, Vers 22 auf und lesen Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, dadurch ihr euch selbst betrügt. Denn so jemand ist ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter, der ist gleich einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt, wer also in diesem Gesetz, das uns frei macht, Freiheit bringt, beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig in seiner Tat. Dazu lesen wir auch Kapitel 2, Vers 10 und 11. Da wird uns gezeigt, von welchem Gesetz der Freiheit Jakobus schreibt. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist es ganz schuldig. Denn der da gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. So du nun nicht Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Ihr könntet jetzt auch die ganzen Verse im gleichen Kapitel 14 bis 26 lesen. Sind ganz wichtige Verse auch. Seit Jesus in die Welt kam, können wir zwei Spiegel anschauen. Einen geschriebenen und einen lebendigen. Der lebendige Spiegel ist, wie wir schon erwähnt haben, Jesus Christus. Und beide Spiegel offenbaren uns den Willen und das Wesen Gottes. Wie töricht sind die Menschen, die sich mit dem Spiegel waschen wollen. Der Spiegel zeigt uns nur die Flecken und das einzige Reinigungsmittel ist das Blut Jesu. Wie töricht sind die Menschen, die den Spiegel zerschlagen. Wer den Spiegel zerschlägt oder als ungültig erklärt, der wäscht sich auch mit der Zeit nicht mehr richtig. Also, das Gesetz ist der Spiegel, die 10 Gebote sind der Spiegel, und Jesus ist der Spiegel, derselbe Spiegel eigentlich. Hüten wir uns, den Spiegel zu zerschlagen oder den Spiegel nicht mehr zu beachten. Als der reiche Jüngling Jesus fragte, was er tun müsse, um das ewige Leben zu ererben, sagte ihm Jesus ganz klar, willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Und Jesus hat ihm dann auch gesagt, welche Gebote, die 10 Gebote. Ihr könnt das vielleicht dann aufschlagen, Matthäus 19, Vers 16 bis 18. Durch den Tod Jesus hat sich an dieser Forderung, die Gebote zu halten, gar nichts geändert. Geändert hat sich durch Jesu Tod die Art und Weise, wie wir für unsere Sünden oder für die Übertretungen der Gebote Vergebung erhalten. Im Alten Testament musste für jede Übertretung der Gebote ein Tieropfer gebracht werden. Durch das Blutvergießen wurde dem Gläubigen im Alten Testament immer wieder bewusst, wie schrecklich in Gottes Augen das Übertreten seines Willens die Sünde ist. Nach Jesu Tod war dieser Anschauungsunterricht nicht mehr nötig, Denn die Schrecklichkeit der Sünde wurde durch den Tod des Sohnes Gottes so deutlich gezeigt, dass es nicht mehr nötig war, Tiere zu opfern. Im Alten Testament gab es im Zusammenhang mit dem Opferdienst viele Vorschriften, wie diese Zeremonien vor sich gehen mussten. Jedes Jahr folgten zu bestimmten Zeiten eine Anzahl Feiertage im Zusammenhang mit dem Opferdienst. Schlagen wir jetzt einmal 3. Mose 23 auf. Da sind alle diese Feste aufgezählt. Wir lesen aus 3. Mose 23 nur einige wenige Verse. Vers 24. Rede mit den Kindern Israel und sprich: Am ersten Tage des 7. Monats sollt ihr den heiligen Sabbat des Blasens zum Gedächtnis halten. Also jedes Jahr am selben Tag. Das war nicht ein wöchentlicher Sabbat. Einmal fiel dieser Tag auf den Montag, ein anderes Jahr auf den Dienstag. Immer am ersten Tag des 7. Monats war Sabbat. Und jetzt Vers 27. Des 10. Tages, also am ersten Tag war Sabbat, des 10. Tages, 10 Tage später, in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Der soll bei euch heilig heißen, dass ihr zusammenkommt. Da sollt ihr euren Leib kasteien und dem Herrn Opfer bringen. Und von diesem Tag wird im Vers 32 gesagt: Es ist euer großer Sabbat. Jetzt war also am ersten Tag des 7. Monats Sabbat und am 10. Tag dieses 7. Monats der große Sabbat. Diese Sabbate hatten also nichts mit den wöchentlichen Ruhetagen zu tun und fielen auch jedes Jahr auf einen anderen Tag, so wie heute in der katholischen Kirche oft heißt, heute ist Sonntag mitten in der Woche, weil sie einen Feiertag haben. Was machten die Israeliten an diesen Tagen? Im Vers 37 heißt es: Das sind die Feste des Herrn, die ihr sollt für heilig halten, dass ihr zusammenkommt und dem Herrn Opfer tut, Brandopfer, Speisopfer, Trankopfer und andere Opfer. Also sie brachten an diesen Sabbaten, diesen besonderen Sabbaten, Speisopfer und Trankopfer. Merken wir uns das gut. Als Jesus am Kreuz sagte: Es ist vollbracht, zerriss im Tempel der Vorhang durch unsichtbare Hand von oben bis unten. Die Herrlichkeit Gottes wich vom Tempel. Hinfort waren keine solche Sabbate mit ihren Speis- und Trankopfern mehr nötig. Das wollten die Juden, die nicht an Jesus glaubten, nicht wahrhaben. Aber die Apostel predigten und schrieben den Gemeinden bei vielen Gelegenheiten, dass diese besonderen Feste und Sabbate und Speis- und Trankopfer, die auf den kommenden Erlöser hinwiesen, nicht mehr nötig seien. Sicher die bekannteste Stelle, die darüber schreibt, ist Kolosser 2, Vers 16. Darf ich mal die Hände sehen von denen, die schon mit diesen Versen konfrontiert wurden? Ja, seht ihr, alle zusammen. Kolosser 2, Vers 16. Und den Vers wollen wir gut miteinander anschauen. Ich lese ihn zuerst: So lasset uns nun niemand ein Gewissen machen über Speise oder über Trank, über bestimmte Feiertage, Neumonde oder Sabbate, welches ist der Schatten von dem, das zukünftig war, aber der Körper selbst ist in Christo. Mir sagte einmal ein Trinker: Im Neuen Testament sei das Saufen erlaubt, und stützte sich dabei auf Kolosser 2, Vers 16. Macht euch kein Gewissen über Trank. Ich glaube, das war vielleicht die einzige Stelle, die er kannte. Andere essen Blutwürste und Schweinefleisch und sagen: Macht euch kein Gewissen über Speise. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas feiern weder den Sabbat noch den Sonntag, weil es heißt, machet euch kein Gewissen über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. All das ist falsche Auslegung. Und so wie wir schon einen Text gelesen haben im 2. Petrus 3, Auslegung zur eigenen Verdammnis. Eine Verdrehung der Bibel zum eigenen Schaden. Der Apostel wollte gar nichts anderes sagen, als lasset euch kein Gewissen machen über diese Speisopfer und Trankopfer und über diese bestimmten Feiertage, Neumonde oder Sabbate, welche ein Schatten waren auf Christus. Der wöchentliche Ruhetag ist kein Schatten auf Christus. Nicht stehlen und nicht töten ist kein Schatten auf Christus. Das ist der Spiegel. Da wird uns gezeigt, wie Gott ist. Aber diese Opfergesetze haben auf Christus, auf das Opferlamm hingewiesen. Schreiben wir uns hier in Kolosser 2, Vers 16 einige Texte an den Rand. Und diese Texte müssen wir uns auch wieder gut merken. Also bei Kolosser 2, Vers 16, zuerst einmal 3. Mose 23, Vers 24, 27, 32 und 37. Dann schreiben wir uns an den Rand Matthäus 27, Vers 51. Dort steht, Jesus sagt, es ist vollbracht, er verschied und der Vorhang im Tempel zerriss. In dem Augenblick hat der Opferdienst aufgehört, weil das Wirkliche kam, der Schatten hat seine Wirklichkeit gefunden, das Opfer am Kreuz. Und dann schreiben wir uns noch einen Vers an den Rand, Hebräer 9, Vers 10. In Hebräer 9, Vers 10 wird uns nochmals wegen Speise und Trank ganz klar gezeigt, dass das nur bis auf Christus gültig war. Hebräer 9, Vers 10: Allein mit Speise und Trank und mancherlei Taufen und äußerlicher Heiligkeit, die bis auf die Zeit der Besserung sind, aufgelegt. Christus aber ist gekommen, geht es weiter, dass er sei ein hohen Priester der zukünftigen Güter und so weiter, vielleicht den ganzen Text, und ist durch eine größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit der Hand gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist, und so weiter, auch nicht durch der Böcke und Kälberblut, sondern durch sein Eigenblut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung gefunden. Da könnten wir weiter lesen. Christus hat jetzt diesen ganzen Opferdienst, der Schatten war, abgeschlossen. Er hat diese Vollendung gebracht und darum ist im Neuen Testament dieser ganze Dienst mit seinen Sabbaten und Festen und Neumonden und Speisopfern und Trankopfern nicht mehr nötig. Heidi hat mir erzählt, dass man ihr immer wieder Kolosser 2, Vers 16 zitiert habe, um zu beweisen, dass das 4. Gebot im Neuen Testament nicht gültig sei. Von ihrem Pfarrer, welcher sie konfirmiert hatte, wurde Heidi an einen bekannten Pfarrer verwiesen, einen Sektenspezialisten. Auch der kam mit dieser Stelle. Es ist für mich einfach unglaublich, wie leichtfertig die Bibel gelesen wird. Und wie gewisse Aussagen, wie eben Kolosser 2, Vers 16 und 17, missbraucht werden. Niemand käme heute auf den Gedanken, Tiere zu opfern, um Vergebung für seine Sünden zu erlangen. Jeder Christ weiß, dass der ganze Opferdienst ein Schatten auf Christus war und mit Christi Tod seine Erfüllung fand. Andererseits weiß jeder, auch wir alle heute hier, dass das Töten zur Zeit Adams bis auf Christus und von Christus bis heute eine Sünde war. Von allen Kanzeln wird heute gepredigt, du sollst nicht Ehe brechen, den Namen Gottes nicht missbrauchen, den Sonntag heiligen und so weiter. Aber wehe, wenn jemand auf das vierte Gebot hinweist. Sofort sagen diese Leute, Christus habe das Gesetz erfüllt. Christus habe das Gesetz aufgehoben, wir leben nicht mehr im alten Bunde, wir leben unter der Gnade, und dann werden die Bibeltexte zitiert und fälschlich auf die 10 Gebote angewendet, Bibelstellen, die davon sprechen, dass die Schattengesetze, also die Opfergesetze, die auf Christus hinwiesen, nicht mehr gültig sind. Eine Stelle, die dann ganz sicher auch zitiert wird von diesen Leuten, ist Römer 10, Vers 4. Diese Stelle schlagen wir auch auf. Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Also fertig, Christus ist das Ende des Gesetzes, wir brauchen das Gesetz nicht mehr, und wenn wir an ihn glauben, dann sind wir gerecht. Wollte der Apostel Paulus das sagen? Dieser Vers steht im Widerspruch zu all seinen Briefen und Aussagen, zur ganzen Bibel. Wir schreiben hier in Römer 10, Vers 4, 1. Petrus 1, Vers 9 an den Rand. Also ich lese euch nochmals Römer 10, Vers 4 in der alten Lutherbibel und dann 1. Petrus 1, Vers 9 auch in der alten Lutherbibel. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Und jetzt Petrus. Und das Ende eures Glaubens davonbringe, nämlich der Seelenseligkeit. Was steht da im Grunde genommen für ein Unsinn? Dass, wenn wir aufhören zu glauben, also das Ende des Glaubens, wenn wir nicht mehr glauben, bringt uns der Seelenseligkeit. Luther hat an beiden Stellen in Römer 10, 4 und 1. Petrus 1, Vers 9 das Wort mit Ende übersetzt. Aber es ist interessant, dass ein Übersetzer nach dem anderen gemerkt hat, dass das Wort nicht richtig übersetzt ist mit Ende. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Übersetzern, die haben Römer 10, Vers 4 Ende gelassen und in 1. Petrus 1, Vers 9 haben sie dann korrigiert und richtig gemacht. Gelassen haben sie es in Römer 10, 4, weil sie dankbar sind für diesen Vers, weil er ihnen etwas sagt, das aber gar nicht dastehen steht im Grunde genommen. Und zwar übersetzen sie jetzt in 1. Petrus 1, Vers 9 und das Endziel eures Glaubens davonbringe der Seelenseligkeit. Also nicht das Ende des Glaubens, sondern das Endziel der Seelenseligkeit bringt. Das Ziel des Glaubens ist der Seelenseligkeit. Andere Übersetzungen sagen, und das Ziel eures Glaubens davonbringe, nämlich der Seelenseligkeit. Andere Übersetzungen sagen, die Erfüllung des Glaubens davonbringen der Seelenseligkeit. Ich freue mich, dass es auch einige Übersetzungen jetzt schon gibt, die dieses Wort auch in Römer 10, Vers 4 korrigiert haben. Die sagen, denn Christus ist das Endziel des Gesetzes. Wer an den glaubt, ist gerecht. Und jetzt stimmt dieser Vers mit allen Aussagen im Neuen Testament überein. Das Gesetz zeigt uns, wie Christus ist, will, dass wir sehen, wie Christus ist, wie Gott ist. Im Gesetz wird Gottes Charakter offenbart und ist uns eine Hilfe, wenn wir in den Spiegel schauen, zu sehen, wo wir noch nicht sind wie Christus und zu sehen, wo wir ganz besonders seine Hilfe nötig haben, um ihm ähnlich zu werden. Also das Ziel des Gesetzes ist Christus. Das ist der Gedanke, von Römer 10, Vers 4. Heidi hat vor einigen Tagen von einer lieben Freundin eine Postkarte erhalten. Auf der Karte wurde Heidi darauf aufmerksam gemacht, dass die ersten Christen zu Ehren der Auferstehung Jesu den Sonntag zu feiern begonnen hätten. Wir wollen nun diese Texte anschauen, die als Beweis dafür herangezogen werden, dass die Jünger nach Jesu Tod den Sonntag zu feiern begonnen hätten. Der erste Tag der Woche wird im Neuen Testament 8 Male erwähnt. Je einmal in jedem Evangelium, wo berichtet wird, dass die Frauen den Leichnam Jesu erst einbalsamieren wollten, als der Sabbat vorbei war und der erste Tag der Woche begann. Bei der 5. von diesen 8 Stellen wird der erste Tag der Woche nur so nebensächlich erwähnt. Doch von den restlichen 3 Stellen kann man immer wieder lesen und hören, sie seien ein Beweis, dass die ersten Christen nach Jesu Auferstehung den Sonntag zu heiligen begonnen hätten. Wir werden jedoch sofort sehen, dass ein Beweis mit diesen 3 Stellen jeglicher Wahrhaftigkeit entbehrt. Auf der vorangehenden Kassette habe ich ein Zitat vorgelesen aus dem Buch Der große Kampf, Seite 524, das ganz genau zu dieser ersten Stelle passt, die wir jetzt betrachten werden. Ich lese das Zitat nochmals. Um Irrlehren oder unchristliche Bräuche zu unterstützen, lösen manche bestimmte Schriftstellen aus ihrem Zusammenhang und führen vielleicht die Hälfte eines einzelnen Verses zur Bestätigung ihrer Behauptung an, obgleich der übrige Teil den entgegengesetzten Sinn hat. Und genau das ist geschehen oder wird gemacht mit der Stelle in Johannes 20, Vers 19. Da wird nur gelesen, am Abend desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren. Und dann hört man auf. Und dann wird mit Überzeugung behauptet, das können wir in Büchern lesen überall, die Jünger hätten hier das erste Mal die Auferstehung Jesu gefeiert. Aber wenn man nur schon den Rest des Textes liest oder den Text im Zusammenhang liest, dann merken wir, dass dies nicht stimmen kann. Ich lese den Text nochmals im Zusammenhang. Aber am Abend desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Warum waren sie versammelt? Um das herrliche Fest der Auferstehung zu feiern? Aus Furcht vor den Juden. Und wenn wir jetzt noch einige Parallelstellen dazu lesen würden, wir wollen nur eine lesen, dann sehen wir noch deutlicher, dass sie nicht einmal an die Auferstehung geglaubt haben, als Jesus kam. Markus 16, Vers 10 bis 14. Da steht: Und sie gingen hin und verkündigten es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und diese, da sie hörten, dass er lebte und wäre ihnen ihr erschienen, also der Maria, glaubten sie nicht. Danach, da die 2 aus ihnen wandelten, offenbarte er sich unter einer anderen Gestalt, dass sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündigten das den anderen. Denen glaubten sie auch nicht. Zuletzt, da die 11 zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Da wird uns also ganz deutlich gezeigt, dass sie aus Furcht vor den Juden versammelt waren an diesem ersten Tag der Woche und dass sie nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Schreiben wir uns also bei Johannes 20, Vers 19, wenigstens einen Vers an den Rand, Markus 16, Vers 10 bis 14. Nun die zweite Stelle, die gebraucht wird, haben wir in Apostelgeschichte 20, also vorhin Johannes 20 und jetzt Apostelgeschichte 20. Da wird nur der Vers 7 gelesen. Am ersten Tag der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tages weiterreisen und zog die Rede bis hin zur Mitternacht. Lesen wir aber das Ganze im Zusammenhang und berücksichtigen wir verschiedene Tatsachen, dann müssen wir auch von diesem Text erkennen, dass es eher nichts mit einer Feier des ersten Tages der Woche zu tun hat. Lesen wir Vers 6. Wir aber schifften nach den Ostertagen von Philippi an bis an den fünften Tag und kamen zu ihnen gen Troas und hatten da unser Wesen 7 Tage lang. Am ersten Tag der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tages weiterreisen und zog die Rede bis hin zur Mitternacht. Und es waren viele Lampen auf dem Söller, dass sie versammelt waren. Es saß aber ein Jüngling mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, dieweil Paulus so lange redete und ward vom Schlaf überwältigt und fiel hinunter vom dritten Söller und war tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und legte sich auf ihn, umfing ihn und sprach, machet kein Getümmel, denn seine Seele oder sein Leben ist in ihm. Da ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach, und also zog er aus. Sie brachten aber den Knaben lebendig und wurden nicht wenig getröstet. Wir aber zogen voran auf dem Schiff und fuhren gen Assos und wollten daselbst Paulus zu uns nehmen, denn er hatte es also befohlen und er wollte zu Fuß gehen. Das ist jetzt die Stelle im Zusammenhang. Also in Vers 6 haben wir gesehen, dass der Apostel eine ganze Woche in Troas war. Heute würden wir vielleicht sagen, Paulus hatte in Troas eine Evangelisation oder es war eine einwöchige Konferenz. Wenn wir Apostelgeschichte 2, Vers 42 und 46 lesen, dann sehen wir, dass die Gläubigen, wenn sie beisammen waren, täglich das Brot brachen. Schreibt doch hier an den Rand bei Apostelgeschichte 20, Vers 7, Apostelgeschichte 2, Vers 42 und 46. Die ganze Begebenheit mit dem Eutychus wird wegen diesem Erlebnis, mit dieser Auferweckung des Eutychus berichtet. Nun habe ich eine Frage zu dieser Geschichte oder zu diesem ersten Tag der Woche. Wann fand dann eigentlich diese Versammlung statt? Der Tag, nach biblischer Rechnung, besteht aus Abend und Morgen. Der Tag beginnt mit Sonnenuntergang. Wenn also Paulus am ersten Tag der Woche, als die Lampen auf dem Söller waren, bis Mitternacht gepredigt hat, dann war das nach heutiger Rechnung am Samstagabend. In meiner neuen Übersetzung, die Gute Nachricht, heißt es ganz richtig, in der Nacht auf den Sonntag. Das steht also nicht wie bei Luther, am ersten Tag der Woche, da die Jünger zusammenkamen, sondern in der Nacht auf den Sonntag, da die Jünger zusammenkamen. Der Apostel Paulus hatte hier eine Abschiedsversammlung, welche nach Sabbatschluss stattfand, und die dehnte sich bis am Sonntag, also Sabbatschluss, dann beginnt der Sonntag mit Sonnenuntergang, und dann ist die Versammlung, sobald sie, als sie die Lampen auf dem Söller hatten, bis am Sonntagmorgen nach heutiger Rechnung gegangen. Als es Tag wurde, machte dann Paulus seinen circa achtstündigen Fußmarsch bis nach Assos. Das hätte er an einem Sabbat nie getan. Nun gibt es noch eine Stelle, die als Beweis für die Feier des ersten Wochentages herangezogen wird. Auch diese Stelle hört man immer wieder, 1. Korinther 16 und da der Vers 1, 2. Wir lesen Vers 1 und 2. Was aber die Steuer anlangt, die den Heiligen geschieht, wie ich den Gemeinden in Galatien geordnet habe, also tut auch ihr. An jeglichem ersten Tag der Woche lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch und sammle, was ihn gut dünkt. Auf das nicht, wenn ich komme, dann allererst die Steuer zu sammeln sei. Mit dieser Stelle will man beweisen, dass die Korinther sich regelmäßig am ersten Tag der Woche versammelt hätten. Doch diese Stelle lässt genau das Gegenteil vermuten, nämlich, dass sie am ersten Tag der Woche keine Versammlung hatten. Wenn wir den Vers 1 und 2 lesen, dann sehen wir, dass der Apostel Paulus den Gläubigen empfohlen hat, immer am ersten Tag der Woche Buchhaltung zu führen, mit dem Geld Ordnung zu schaffen und etwas beiseite zu legen für Gottes Sache. Es steht ganz deutlich bei sich selbst, also andere Übersetzungen sagen, bei sich zu Hause oder daheim, in Italienisch a casa, in Französisch à la maison, oder in Englisch at home, es heißt überall bei sich selbst zu Hause sollen sie etwas auf die Seite legen. Wären sie in einer Versammlung gewesen, hätten sie das Geld dort abgeben können. Aber sie waren eben daheim an diesem Tag und darum gibt der Apostel Paulus den Rat, daheim Buchhaltung zu führen und etwas beiseite zu legen. 1. Korinther 16, Vers 2 sagt, dass die Korinther mit ihrem Geld Ordnung haben sollen und immer wenn wieder eine neue Woche beginnt, sollen sie auch etwas beiseite legen für Gottes Sache. Wie weise ist doch der Rat, wenn jemand heute Monatslohn hat, dann rate ich ihm immer, sofort am Anfang des Monats den Zehnten beiseite zu legen und nicht damit bis Ende Monat zu warten. Wie groß wäre sonst die Gefahr, dass es am Ende des Monats jeweils für Gott nicht mehr ausreicht? 1. Korinther 16 beweist, dass die Gläubigen am ersten Tag der Woche wahrscheinlich regelmäßig daheim waren und an diesem Tage ihre Geldangelegenheiten ordneten, was man ja am Sabbat nicht tut. Wir könnten jetzt miteinander aus Gottes Wort studieren, warum Gott den Sabbat eigentlich eingesetzt hat, wann Gott den Sabbat eingesetzt hat. Wir könnten auch die Texte betrachten, die zeigen, dass der Sabbat lange vor den Juden gegeben wurde und nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Wir könnten auch sehen aus der Bibel, dass Jesus und die Apostel den Sabbat gefeiert haben. Interessant wäre zu sehen, wie die Propheten den Abfall vom 4. Gebot vorausgesagt haben und wie dieser Abfall dann im 3. und 4. Jahrhundert kam. Auch wäre in diesem Zusammenhang interessant zu betrachten, dass Gott durch die Propheten verkündigen ließ, dass vor der Wiederkunft Christi seine Kinder die Gebote Gottes wieder beachten werden. Über dieses Thema gäbe es so vieles zu sagen, auch darüber, dass auf der neuen Erde alle Erlösten wieder nach Gottes Plan den Sabbat heiligen werden. Über all diese Fragen könnten wir dann vielleicht ein anderes Mal miteinander sprechen. Für heute halten wir fest, es gibt keine einzige Bibelstelle, die sagt, dass im 1. Jahrhundert anstelle des Sabbats der Sonntag eingeführt wurde. Es ist tragisch, wie die Bibel verdreht wird und um aus Schwarz weiß zu machen, Auslegungen Eingang gefunden haben, die nicht von Gott kommen.